Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst.
Moin Jochen.
Ich weiß, du hast eine leichte Erkältung, es regnet. Die Laune könnte bei uns besser sein. Du warst wahrscheinlich die letzten Tage auch nicht angeln. Ne?
Doch, ich war zum Angeln, warst du aber wie aus heiterem Himmel, warst du, wir haben gestern den ersten Durchgang alte Säcke angeln gehabt, warst du mit meinen alten Jahrgangskollegen. Und du wie aus heiterem Himmel, nachts Kratzen im Hals und Niesen und weiß ich was alles. Nur habe ich mir eine Erkältung eingefangen, weißt du. Ich war auch schon mal zum Aale angeln, vielleicht bin ich da auch ein bisschen nass und kalt geworden, weißt du, Nick. Und
bei so einem Wetter jetzt haben wir in Nordfriesland, wir nehmen um 8.30 Uhr auf. Es plattert aus allen Kübeln. Es ist richtig. Und die ganzen letzten Tage waren ja auch nicht wirklich viel besser. Kratzt das manchmal an deiner Anglerseele? Oder sagst du, ich habe für alles super Klamotten, mir macht das alles überhaupt nichts aus.
Naja, ich meine, wenn die Sonne scheint, fühle ich mich auch schon wohler. Guck mal, wir sind gestern Morgen, haben wir uns getroffen, wir sind immer so elf Mann, die da so ein bisschen Jastverfahren angeln. Und da schien so schön die Sonne erst, nicht? Und dann ist es natürlich angenehm, weißt du? Und wir haben am Oberlauf der Aalau geangelt und bedingt durch diesen Dauerregen, den wir ja nun leider haben, ist ja alles so gesättigt. Und da ist natürlich diese Aalau, die sonst ein so gemächlich fließendes Flüsschen ist, das ist richtig schnell fließend, was? Und dann geht da schon los die Taktik, ne? Was mache ich, weißt du? Und dann kannst du mal sehen, selbst ein alter Hase wie ich, Jochen, lässt sich da nochmal verrückt machen. Wir haben dann die Plätze verlost, weißt du, und die Endplätze, also der alleine setzt Strom ab, ist immer der beste Platz und dann Strom auf, wäre der zweitbeste Platz.
Warum ist der Strom ab der beste?
Ja, weil da das ganze Futter hier runtertreibt und den anderen auch, weißt du, die lockt die Fische immer meistens mit Strom auf. Ne? Ist das wieder so gekommen, wir kennen ja unsere Gewässer, ich sag, du, die beiden Endplatzangler machen bestimmt 1-2 und wir machen dann ja auch so eine kleine interne Wertung und aber kam anders. Und mein Nachbar war Endplatzangler. Und ich hatte mein Konzept mir so fertig gelegt, ich wollte mit der Kopfrute angeln, was das ist, so eine Stippe, weißt du, die kann man, die ist sechs, oder die ist insgesamt, ist die 12,5 Meter lang, aber die kannst du so aufstecken oder verkürzen. Und ich wollte dann so mit 5,5 Meter und dann aufstecken, was du in der Strömung immer schön in der Futterspur angeln. Du darfst in dem strömenden Gewässer nicht den Fehler machen, dass du dein Futter zu weit klatscht. Du darfst maximal immer in Höhe der Rutenspitze dein Futter werfen, was du, damit das, du auch diese Futterspur dann hast und wo die Fische sich dann aufhalten sollen. Und der Kollege dann sagt er, ich war Sonnabend hier zum Trainieren, ich habe gefangen wie ein Blöder und alles mit der Fieder. Eine Fieder ist ja eine Rute, was so mit so einem Futterkorb, wo denn aber keine Pose, was so mit dem, der Futterkorb hat ein Eigengewicht, was bleibt in der Strömung liegen und hat den Vorteil, dass der Futter immer auf dem gleichen Platz ist, ne? Ich mach mal deine Fiederrute mit fertig, aber du fängst mit der Kopfrute an. Dann sehe ich auf den Augenwinkeln, der wirft seine Fiederhute raus, wirft raus und dreht gleich rein, den ersten Fisch.
Was war's?
Ein Rotauge. Ja, ne? Wupps, den zweiten Fisch. Ich denke, musst du ja auch. Ich Stippe wieder zur Seite gepackt, weißt du, rüber, Fiederhute klar gemacht, bei mir besser natürlich nicht. Und dann wurde es bei ihm auch merklich weniger. Ich habe dann nachher ein paar Fische gefangen, aber der links von mir saß. Der hat stur mit der Kopfhude geangelt, weißt du, hat mich richtig nass gemacht, ne? Also, weißt du, man soll sich dann doch nicht so verrückt machen lassen, weil es aber bei dem gleich klappte mit der Fiederhute, weißt du, denke ich, naja. Weil das macht ja auch Sinn sonst, weißt du, und wir haben da auch eigentlich große Brassen, aber an dem Tag, weißt du, das ist, du kannst mal sehen, wir kennen ja unsere Gewässer, wir hatten in der Nacht noch wieder harten Bodenfrost. Und wenn du dann früh morgens an die Aalau gehst, was du das vernagelt, den Fischen das Maul, die beißen einfach nicht. Ne? Die Fische sind da, das sind Fische im Überfluss, große Brassen und alles, aber haben relativ schlecht gebissen. Also wir haben dann da alle 3 Stunden geangelt mit dem Ergebnis, dass 2, glaube ich, ohne Fang waren, dass ein paar mit 3, 4 und bloß der Endplatzangler, Jochen, da kannst du mal sehen, der alle Strom abgesessen hat, der hatte weit über 60.
Nee. 60?
Ja, Fische gefangen in der Reichstrom.
Also nee. Gutes Losglück.
Ja, ja, das Losglück musst du haben da, nicht? Und dann musst du auch noch einigermaßen angeln können, aber sonst, wie gesagt, das ist dann auch ein bisschen platzabhängig. Da kannst du, wenn ja. Die Fische ziehen dann da hoch, warum sollen die noch weiter schwimmen, wenn sie da schon Futter finden und
fressen? Sag mal, wo du gerade gesagt hast, man muss schon angeln können. Gibt es eigentlich ein Angeltalent, was man in die Wiege gelegt bekommt, was man haben kann? Gibt es irgendetwas oder kann man alles eigentlich lernen?
Na, Also du musst schon was sagen, du musst schon was so ein bisschen, ich sage immer, das Wasser lesen können und musst wissen, was du willst, weißt du, und du musst auch wissen, in welchen Gewässer du irgendwie vorgehst, nicht? Also da musst du schon wissen, und wie gesagt, du musst dir dann auch markante Stellen suchen und musst wissen, wie du den Köder, weißt du, guck mal, wir hatten gestern zwei Mann ohne Fang, weißt du, weil nicht, die knallen dann einfach raus, lassen die Angel liegen und in der Hoffnung, dass irgendwann ein Fisch vorbeikommt, weißt du, wissen auch nicht, weißt du, dass ich das, mit dem Futter kann ich natürlich viel falsch machen, ne? Wenn ich jetzt das Futter zu weit werf, wo ich mit meiner Stippe nicht hinkomme, ne, dann fressen die Fische da draußen, aber ich würde nie einen fangen. Mhm. Also, du musst immer die Strömung mit einkalkulieren und alles. Also, das ist ja jetzt vielleicht, also, es gibt, habe ich glaube ich schon mal gesagt, so dieses chinesische Sprichwort, da ist ein Funken Wahrheit dran. Es gibt Leute, die fangen, oder es gibt Menschen, die fangen Fische und andere beschmutzen das Wasser. Und das ist so, Jochen. Also wirklich, ich habe das also am eigenen Leib erlebt, weißt du, ich habe mit jemand im Bug vorne, im Steven, am Fisch, im Angelkutter gestanden, habe einen Fisch nach dem anderen gefangen, der nicht. Dann haben wir die Routen getauscht, weißt du, weil er meinte, das liege an meiner Route und meinem Köder. Dann habe ich mit seiner genauso weiter gefangen und ähnliches, was, also diese Köderführung, und das spielt alles auch schon eine Rolle mit.
Ne? Wer hat dir das Angeln beigebracht?
Du Jochen, wir sind ja also mit einfachsten Routen angefangen. Also grundsätzlich musst du ja schon mal kleinen Spleen haben, was du, dass das alles auf dich nimmst, dass du die Nächte um die Ohren haust und diese Sucht nach dem Wasser hast und dich da hinsetzen und ähnliches.
Aber das muss doch in der Jugend oder als kleines Kind angefangen
haben? Ja, als kleines Kind. Ich habe immer geangelt, was du, wir haben Stichlinge gefangen. Was
das habe ich früher auch gemacht. In Rating, im Angerbach, das war noch klares Wasser, da haben wir Stichlinge gefangen.
Ja.
Mit dem Kescher.
Ja,
na, wir haben gibt's mittlerweile nicht mehr, weil das Wasser einfach, das muss fließen und das muss sehr sauber sein.
Stichlinge gibt's noch, aber wie gesagt, das liegt ja, wenn die Gewässer schön klare Gewässer und die Stichlinge, die kannst du so schön beobachten, die machen ja Nestpflege, weißt du, das Männchen ist ja auch bunt. Auch so Molche haben wir gefangen, Kaulquappen haben wir gefangen, Sprock gesammelt, das weiß heute gar keiner mehr, weißt du, das sind ja diese Köcherfliegenlarven. Aber das nur als Kinder, weißt du, in meiner Familie hat nie einer geangelt, kein Mensch. Nicht, also ich habe da aber schon immer, was du, und dann, wie gesagt, dann hatte ich einen Angelfreund, der war im Angelverein, einen Schulkollegen, der hatte mich dann mal mitgenommen, weißt du, und dann, das hat mich dann so fasziniert, weißt du, da war dann auch schon ein bisschen besseres Gerät, guck mal, wir sind ja früher mit dem Fahrrad und Bambusstangen und weiß ich was alles gefahren, ne, da hatte man die ganze Technik noch nicht. Und dann eben, weißt du, durch meine Tätigkeit hier bei der Justiz, war hier der zweite Vorsitzende, und also das Gericht in Brezel war früher die Angelzentrale, ich war Kassenwart, der zweite Vorsitzende war, der Schriftwart war da und alles, was, das wurde alles verhackstückt, ich habe dann da auch die Neuaufnahmen und alles gemacht. Und dann bin ich mit denen auf dem Potsdamer See gefahren, weißt du, und haben wir auf Zander geangelt. Und aber damals noch mit lebendigen Köderschiff, war ja auch alles erlaubt, weißt du. Du, und den ganzen Tag geangelt und nichts gefangen. Ne? Und dann sagt er, war wunderschön, weißt du. Natürlich hätte ich lieber einen Fisch gehabt, aber da draußen in der Natur, du hast Rohrwein gesehen und ähnliches, weißt du. Da hatte mich das fast, also erst richtig gepackt, weißt du. Da war ich nachher ich war nur noch zum Angeln, Jochen. Ne? Aber
das war der Moment, wo es dich gepackt hat.
Ja, wie gesagt, also, du hast ja, in den ersten Jahren haben wir ja in erster Linie Fische gefangen zum Verwerten. Ne? Mhm. Also ich habe eigentlich so, dann eigentlich, guck mal, ich habe ja schon als Seemann, ich bin ja von Beruf Seemann, auf der Seefahrtsschule gewesen, ich habe schon auf der Seefahrtsschule in Lübeck-Travemünde, habe ich damals, kannst du dir noch vorstellen, von der Passat, habe ich Dorsche gefangen. Weißt du, konntest du die war voll mit jungen und mit großen Dorschen, da war Fisch überall, weißt du. Und dann habe ich für die Besatzung schon immer geangelt. Ich habe in Norwegen nächtelang Aale gefangen, weißt du. Dann haben wir die in die Badewanne geworfen und der Koch hat die zubereitet. Also wir haben immer frischen Fisch gehabt. Ich habe Netze gestellt. Ich habe alles gemacht, weißt du, was legal war oder illegal war, spielt keine Rolle. Weißt du, wir haben Aalschnüre gelegt. Wir sind früher an die Wiedau gefahren, Jochen, musst du dir mal vorstellen, wir haben in der Nacht, wenn wir zwei Tieten hatten, also zwei Ebben im Dunkeln, was, wenn im Winter, im Herbst wird es ja früher dunkel, da haben wir teilweise 50, 60 Aale gefangen. Du, ich denke, da bin ich mit meinen Kollegen da gewesen, mit dem Zelt, hatten wir ein Zelt aufgebaut, warst du da in Rodenäs, an der Wiedau, und dann, was, meine Frau maulte dann ja auch schon mal, ich hatte dann ja auch schon eine Tochter und so, dass wir machen nie was, und dann habe ich gesagt, du, dann bleibe ich noch eine Woche länger, dann machen wir eine Woche Urlaub, Jochen. Da war ich mit meiner Frau, Tochter und ich die einzigsten auf dem Campingplatz, standen da in unserem Zelt, kein anderer war da, das Schwimmbad war schon zu, was, wir haben sich da wahrscheinlich gelangweilt, ne, du, und dann war Du, da bin ich zum Aalangeln gegangen, ja, in der vorwiegend immer nachts, Jochen. Dann war da ein Gewitter und die Aale haben gebissen, weißt du. Und ich habe nicht aufgehört. Ich war nachher nass wie eine Katze, weißt du. Und meine Frau, die war in heller Aufregung. Unsere Tochter war aus dem Bett gefallen. Da war ein richtig heftiges Gewitter, weißt du. Und ich war so aalsüchtig, weißt du. Ich habe da die Aale gefangen und alles. Ich habe dann nachher, das hat mir so leid getan, weißt du, dass die da im Zelt lagen. Meine Frau hat derart gefroren. Alles, was wir hatten, habe ich auf sie raufgepackt und ähnliches. Und dann habe ich da einen Wohnwagen gemietet. Weißt du, die hatten da so feste Wohnwegen, weißt du, die dann mit Heizung waren und sowas alles. Dann haben wir die Woche da ausgehalten und dann mussten meine Kollegen herkommen, weißt du, dieses Zelt mit abbauen, weißt du, dass wir das einigermaßen trocken wegkriegen.
Ihr hättet ja auch sagen können, okay, wir waren nach Hause, aber du hast gesagt, nee, es gibt noch alle da draußen.
Ja, nee, weißt du, das war ja nur abgemacht und tagsüber haben wir dann auch mal was unternommen, weißt du, aber die Nacht war ich, habe ich wieder immer um die Ohren geschlagen. Du kannst dir ja vorstellen, wenn du dann da aussetzt, weißt du, und heute würde ich auch das nicht mehr machen, weißt du, denn die Routen sind ja heute mit Kohlefaser. Und das ist sehr gefährlich, ne? Also bei Gewitter sollte man eigentlich die Hoden einpacken, was, ja, wenn du die Hode hochstellst, ja, diese Kohlefaser. Ich habe mal, weißt du, das sind ja oft mal so atmosphärische Spannungen in der Luft. Und dann haben wir an der Aalau gesessen und da war so Gewitterluft, weißt du. Und dann lädt sich die Route statisch auf, da kriegst du richtig eine gewichst, ne? Weißt du, von dieser Spannung hoch und Kohlefaser ist ja so ein großer Leiter, ne? Also da hat dann schon viele verunglückt, sind ja auch schon mal mit der Kohlefaserroute gegen so eine Stromleitung gekommen. Guck mal, die Routen wurden ja immer länger. Weißt du, früher, wenn du eine 8 Meter, meine erste teure Stippe war 8,50 Meter, Black Princess, vergesse ich nie. Jeder Zentimeter eine Mark, 850 Mark, weißt du, das war ja damals ein Vermögen. Und dann gab's eine Pro Carbon, hieß die, das war eine zweigeteilte, die war 10 Meter. Dann habe ich mit meiner Frau diskutiert, habe ich gesagt, du, wenn ich die Route habe, was Besseres brauche ich mein Leben nicht mehr. Also dann habe ich ausgesorgt. Dann habe ich mir diese Pro Carbon gekauft, die kostete damals schon 1200 Mark. Und weißt du, und dann gab's nachher, jetzt sind die bis 16 Meter, weißt du, die Routen und Kopfrouten und alles. Die Entwicklung ist da eigentlich. Aber das war damals eben so, diese Wettkampfzeiten, wo wir jedes Wochenende irgendwo zum Stippen hinfahren, ne? Und dann haben wir deutsche Meisterschaft, das war alles legitim, wir wurden vom Sportbund unterstützt, wir sind ja Landesmeister geworden hier mit dem Bridgetter-Verein, dann kriegen wir einen Zuschuss von der Sparkasse und vom Sportbund und alles, und dann auf einmal ging ja die Diskussion los, dass Angeln kein Sport ist, weißt du, und dann wurden wir aus dem Sportbund gefeuert und dann fing das auch schon an, dass das eben Kritiker
gab. Wann war das, dass da... Kannst du dich noch erinnern?
Nö, das ist jetzt mindestens schon 30 Jahre her. Was ich weiß noch, wir sollten eigentlich, jedes Bundesland richtete einmal die deutsche Meisterschaft aus. Und in dem letzten Jahr, die da nicht stattgefunden hat, sollte Schleswig-Holstein die ausrichten. Und die sollte im Nord-Ostsee-Kanal stattfinden. Und ich hatte schon immer wie so ein Wahnsinniger, ich hatte mich qualifiziert für das Land Schleswig-Holstein und habe dann wie so ein Wahnsinniger Nord-Ostsee-Kanal trainiert und habe mir dann nochmal für meine Stippe eine Verlängerung gekauft, dass ich nochmal 1,50 Meter hinten raufschieben konnte, weißt du, denn im Kanal musstest du so, das sind ja zwei Böschungen im Kanal, aber was haben wir da schöne Rotaugenbarsch und alles gefangen im Kanal. Naja, da haben wir uns dann drauf vorbereitet und dann auf einmal kam eben dieses... Wettkampfverbot, also wir dürfen nicht mehr, was so, du darfst höchstens mal Hegefischen machen oder Königsfischen, aber du darfst nicht mehr der Kreatur nachstellen, um was dein Ego zu befriedigen oder ähnliches, was wir haben ja teilweise dann tonnenweise Fische gefangen, die wurden früher gehältert, Jochen. Da gab es so Hälternetze, musst du dir vorstellen, wie eine Reuse, und jeden Fisch, den du gefangen hast, hast du dann reingeschmissen und dann wurden die Fische nachher gewogen und wieder zurückgesetzt ins Gewässer, ne? Vielleicht der eine und andere hat das nicht überlebt, weißt du, aber das Gros hat überlebt, weißt du, das war, aber dann wurde das verboten, dann musstest du jeden Fisch töten, du musstest jeden Fisch sinnvoll verwerten, ne, und was du dann hattest du teilweise 20 Kilo Brassen oder sowas alles, weißt du, und dann sind wir eben dazu übergegangen und dass wir diese Fische dann abgegeben haben an so einen Tierpark, ne, das ist ja Eiweiß, weißt du, da haben wir immer drauf geachtet, dass da keine Haken drin sind und hier und mein Verein in Bredstedt, wir haben zwei große Gefriertruhen, also wenn wir jetzt mal so ein Freundschaftshege fischen oder wie man das nennt, weißt du, dann werden die Fische eben fachmännisch getötet, abgestochen und werden dann hier verwertet. Und mittlerweile haben wir ja sehr viel osteuropäische Leute hier, weißt du, Jochen, und das sind die reine Fischesser. Also die wissen, wenn wir einen Angeln haben, dann kommen die schon und sammeln sich die großen Brassen und sowas raus, weißt du, das ist ja, ja, sehr delikater Fisch, weißt du, also viele machen ja auch diese großen Brassen, machen die Fischfrikadellen und wir werden in allen Arten zubereichert. Mein Freund Heinz räuchert den in seinen Tischräucherofen und er isst ja auch nur Fisch. Also der, und ich kenne Fischer, weißt du, die sagen, die essen lieber einen großen großen Brassen als ein Karpfen zu Weihnachten oder zu Neujahr, wo das so traditionell ist. Also wenn die Brassen richtig groß werden, dann haben die auch keine Gräten mehr, dann haben die schon Knochen, nicht? Und die werden abgepult und werden zu Frischfrikadellen gemacht und ähnliches. Also heute, wie gesagt, dürfen wir nicht mehr, was so um die Wetter angeln oder ähnliches, weil du darfst nur noch eben jetzt so Traditionsangeln machen und dann muss eben jeder Fisch sinnvoll verwertet werden. Und oder du machst Besatzmaßnahmen, so wie wir es machen. Komm, jetzt im zeitigen Frühjahr, wenn die Fische noch nicht viel Schleim haben und das Wasser noch kalt ist, dann besetzen wir mit den Fischen dann unsere anderen Gewässer. Was wir, wo wir sagen, du, besetzen das richtige Stichwort. Ich habe ja hier einen Gartenteich.
Ja.
Und da sind noch ein Riesenkoi drin und 4 große Goldfische. Ne? Ich hatte mal wesentlich mehr, aber durch Tod und Fischreihe. Und jetzt sind die Fische so groß, dass ich denke, was, ich brauche das nicht mehr abdecken, keine Vorsorge zu treffen, dass mir irgendwie was passiert. Du. Und dann sitze ich bei mir in der Küche und sehe meine Katze, wie die ganz angespannt da irgendwie was beobachtet und auf einmal losflitzt. Du, da hat auch ein Fischreiher meinen großen Goldfisch geschnappt, war aber nicht in der Lage, mit dem hochzufliegen, weißt du, weil er war einfach zu groß, den hätte er nicht runtergekriegt, weißt du, hat ihn dann fallen lassen, die Katze hinterher, die hat ja keine Angst, nicht, was du sagst, du hast mal so einen Fischreiher gesehen,
das ja, sind ja die sind riesig.
Urviech hier, nee, aber die Katze da drauf los, der ließ den Fisch fallen, weißt du, und der lebte noch, ich habe mich zurückgesetzt im Teich, hatte zwar eine Bissverletzung, meistens überleben die das, ich gucke ja schon immer rein, ob er vielleicht doch nicht geschafft hat, weißt du.
Und wie geht's ihm?
Also, er ist gleich weggeschwommen, aber die Fische, ich wunderte mich schon, wenn ich sonst an meinen Teich komme, weißt du, dann klopfe ich nur mal so, dann kommen die Fische gleich hoch, weil die wissen, die kriegen was zu fressen. Im Augenblick stehen die ganz tief unten. Nur ist es dann einmal schon wieder kalt geworden, also dass sie wirklich tief stehen. Denn sonst sind sie eben an der Oberfläche und die haben Angst vor dem Fischreiher. Der ist schon wohl ein paar Mal da gewesen. Jetzt sagt meine Frau schon wieder, ich soll den Teich abdecken, weißt du, das. Aber das mache ich überhaupt nicht, da so ein Netz über den Teich haben im Sommer, weißt du, ich will das Wasser sehen. Aber das ist eben, das ist Natur, das gehört dazu.
Und jetzt überlegst du dir, wie du den Fischreier wegkriegst.
Ja, nein, du, den Fischreier kriegst du nicht weg. Wenn der das einmal raus hat, dass hier Nahrung für ihn ist, Jochen, der kommt ja entweder ganz früh morgens mit dem ersten Hellwerden oder abends mit der Dämmerung. Die sind so schlau.
Dann weißt du ja schon mal die Zeiten. Dann kannst du dich morgens auf die Lauer legen.
Ja, genau. Ich muss dann aufpassen, was du nicht.
Ich habe ja auch einen Teich auf meinem Grundstück, relativ klein. Da sind nur Frösche drin. Ich habe da noch keine Fische. Und da war auch mal einmal ein Fischreier. Aber der hatte Schwierigkeiten beim Landen, weil das Gebiet so mit hohen Tannen umrandet ist. Also der konnte hat nicht so eine. Der muss irgendwie senkrecht starten und landen. Das fand er nicht so geil.
Nee, wie gesagt, aber bei mir war so, kann er denn auch da am Teich stehen, war so, wie gesagt, hat er eben einen Goldfisch geschnappt, ne. Ja, Joch, es ist ja, eigentlich ist ja jetzt die schönste Zeit, was, es soll ja nun auch für uns Frühling werden, also angeblich sollen wir am Wochenende schon 20 Grad kriegen oder ähnliches, was, denn am 1. Mai, das ist ja nicht mehr lange hin, ist ja traditionell, in vielen Vereinen die Raubfischschonzeit zu Ende. Nicht? Und für viele ist der 1. Mai klassischer Hechttag, da wo sie dann zum Hechtangeln gehen. Nicht? Wir haben noch Schonzeit bis zum 15. Juni, weil wir sehr viele Zander haben und die Zander machen Nestpflege, weil sie sitzen auf ihren Nestern, bewachen ihre Brut und knallen auf alles, Jochen, was sich da bewegt. Also es ist Sünde und dann ist natürlich das Gelege hin. Deswegen haben wir die Schonzeit verlängert und es ist ja auch wieder so kalt, das Frühjahr, weißt du. Hoffentlich sind die Zander
reicht durch. Reicht denn 2 Wochen Verlängerung?
Naja, man sagt sonst generell 1. Juni, andere Gewässer haben bis Ende Juni, weißt du, irgendwann, du wirst ja auch mal irgendwann angeln fahren. Nicht? Wenn wir nur noch Schonzeiten warten, dann bleibt daher nur noch der Juli, August und September, dann kommt schon wieder Herbst oder ähnliches. Nicht? Also normal, Hechtschonzeit ist immer so bis, wie gesagt, 1. Mai ist ein klassischer Hechtmonat. Die Hechte sind auch durch mit dem Laichen und die Zander je in der Frühjahr. Wenn du weißt, wo ein Bock heißt, das ja, die Zander, die sind schwarz, die Männchen. Die Männchen machen die Nestpflege. Und wenn du weißt, wo so ein Zander steht, also ich weiß hier, ich kenne ja meine Gewässer, also ich weiß genau, wo die sind, da hast du jeder Wurftreffer, Jochen. Die suchen ja so Unterstände, wo sie hier leicht loswerden können und bewachen können. Und wenn ich jetzt, ich nehme an, was du, dass die nur auf den Nestern sitzen jetzt, dann konnte ich sofort einfangen. Und das ist eben das Wissen, was man dann hat, sich über die Jahre erarbeitet hat, nicht?
Aber kannst du dann schon erkennen, okay, jetzt ist es Zeit, also selbst wenn der 15. schon wäre und du sagst, nee, eigentlich brauchen die noch ein paar Tage oder eine Woche oder so.
Also wenn jetzt ab 15. Mai ich angeln darf, wie der Raubfisch, man sagt auf Hecht oder sowas, also, und ich würde einen Zander fangen, der schwarz gefärbt ist, den würde ich sofort, obwohl das verboten ist, schon zurücksetzen. Ne? Weil ich einfach weiß, was das steht nur auf dem Nest, macht Nestpflege und wo kein Richter ist, kein Kläger. Also ich kann das dir hier immer so sagen, was, der kann dir ja mal aus der Hand schrotschen, wenn du ihn vom Haken lösen willst oder ähnliches. Nicht? Ist verboten, du sollst halt eben jeden Fisch, das ist natürlich die Krux, nicht? Aber ich würde den in diesem Falle, würde ich den mir aus der Hand gleiten lassen, ne? Wenn er einen Bock beißt. Also ich bin ja auch.
Weil sonst würde was passieren?
Das Gelege wird nicht mehr bewacht und wird nicht mehr befächert. Der steht richtig da drüben, bewacht sein Gelege.
Das wird ausgeraubt.
Da kommen die Schwarzmundtunnel, die Laichräuber oder ähnliches und hauen das alles weg, weißt du, nicht?
Ja.
Da, keine Chance. Und gerade so Zander, ein Edelfisch, also da wollen wir doch gerne, dass er leicht durchkommt.
Ne? Wie groß müssen denn da so Zander sein, bis die dann da aus dem Nest raus sind und weißt du das?
Wenn die Eier dann befruchtet sind und was der Donnerstag aufgefressen ist, dass sie schon schwimmen, dann verteilen die sich nachher. Ne? Ich habe schon bei uns hier so am Botscholder See, was so an der Schleuse, da habe ich schon Zander gesehen, Jochen, also diese Brut. Zigtausende, wenn die, das ist ja so, wenn mal ein Jahr gut ist, weißt du, wenn der Laich richtig durchkommt, dann vermehren die sich wirklich groß, in großer Stückzahl. Ne? Mhm. Aber die äußeren Bedingungen müssen stimmen. Und der Zander, der braucht so eine, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Dinger heißen, so eine Art Wasserflöhe. Also in jedem Gewässer kann der sich nicht vermehren. Ne? Der braucht was, wenn die jetzt aus dem Dottersack geschlüpft sind und Nahrung aufnehmen, dann brauchen die so eine Spezies von kleinen Nahrungstierchen, weißt du, und das ist bei uns ideal, weil wir hier diese Brackwasser haben. Guck mal, wir haben hier den Botscholder See, den Hauke Hainkoch oder jetzt den Weltringkraterkoch. Das sind ja alles Gewässer, die in dem Meer abgerungen sind, was so für Kleie ist, was salzhaltig ist, und da vermehren die sich, was so, das sind ideale Zandergewässer. Aber du kannst mal sehen, wie sich das wandelt. Mein absolutes Lieblingsgewässer ist jahrzehntelang, oder ich habe da ein eigenes Boot und alles gehabt, ich habe da Tage und Nächte verbracht, ist dieser Bott-Schlottersee.
Ja. Ne?
Aber jetzt, was so durch Baumaßnahmen in der letzten Zeit, haben sie den Wasserstand immer richtig niedrig gehalten, weil sie da irgendwo was machen mussten. Da ist dieses Kraut explodiert. Also der halbe See, also der versandet irgendwann. Da wächst Kraut ohne Ende, dass du gar nicht mehr angeln kannst. Und dann haben sie den Fehler gemacht, weil so das Gewässer, die werden ja auch immer klarer. Der Zander braucht milchiges, trübes Wasser. Nun ist das ein reines Hechtgewässer geworden. Und dann setzen auch noch was der Verband der Hechte aus in einem Zandergewässer, was jahrzehntelang das beste Zandergewässer weit und breit gewesen ist, haben die jetzt Hechte ausgesetzt, was, und im Augenblick ist das, kippt das gerade, weil also ein reines Barsch- und Hechtgewässer, nicht? Der Zanderbestand, die beiden vertragen sich auf Dauer nicht, und wie gesagt, da das Wasser so klar ist und verkrautet ist, kommt jetzt immer der Hecht weiter durch. Die haben da schon Hechte gefangen, und alle meine Zanderfreunde, weißt du, mit denen ich hier gesprochen habe, mit denen wir immer das schöne Zander gefangen haben, im Zanderloch und im Botscholder See, was, die sind alle sauer, dass der Hechtbestand sich jetzt da so explosionsartig vermehrt.
Wer ist denn dafür verantwortlich? Der Angelverein ist
nein,
für die Gewässer?
Nein,
oder ist das die Gemeinde?
Nein, das ist der Deich- und Wielverband, und der hat einen eigenen Fischereiverband gegründet. Und ich, das ist aber nur eine Vermutung von mir, die sind ja verpflichtet von dieser Fischereiabgabe, die wir bezahlen, und von jedem Angelschein, den die verkaufen, so und so viel Prozent an Fischbesatz wieder auszubringen. Mhm. Nicht? Und was, guck mal, wenn du jetzt mal sagst, du hast 5.000 oder 10.000 Euro, so Fischbesatz kaufen, und dann gehst du zum Fischhändler oder Fischzüchter, ne? Ja, so, nee, Zander habe ich nicht, aber ich habe noch Schlein, Karpfen und Hechte. Die sind relativ einfach, was so, die kriegst du denn immer, ne? Und dann werden die da reingekippt, um dem Gesetz
Vermutung von dir.
Ja, ist eine Vermutung. Ja, ja. Okay. Ja, aber auf alle Fälle widerspricht das eigentlich, was so mein Verstand, was du das in einem Zandergewässer würde man nie Hechte aussetzen, normalerweise, nicht? Mhm. Und irgendein Fisch dominiert, ne? Nun ist er nicht nur eben dadurch diese Verkrautung und dadurch, dass das Wasser immer klarer wird, kippt das jetzt eh nicht einfach zum Hechtgewässer, ne?
Aber theoretisch könnte das in 10, 15 Jahren wieder andersrum aussehen,
nee, oder? Nee. Ich glaube, also, so alt werde ich ja nicht mehr werden, aber ja. Jochen, so wie das jetzt verkrautet ist, irgendwann wachsen die Gewässer ja zu, ne? Guck mal, wir haben da einen kleinen Hafen, wo unsere Boote liegen. Da kommst du im Sommer gar nicht raus. Da ist so viel Schlingenkraut, und wenn nur so wenig Wasser ist, was, das sind also riesige Krautfelder. Und die sterben ab, setzen sich auf den Boden, verrotten, was, bilden nachher wieder und ein Teppich, weißt du, ersticken alles, weißt du, wenn das Wasser wieder hochkommt, wachsen die, weißt du, das kriegt man nicht in den Griff. Man müsste den Wasserstand höher halten, weil das ist ja eigentlich ein Speicherbecken. Dieser Botschelder See ist ja dazu gedacht, weißt du, wenn wir draußen an der Nordsee Hochflut haben oder Sturmflut haben und wir können das Wasser nicht rauslassen auch in die Nordsee und das regnet von oben, das kommt das ganze Wasser ja von der Geest, von Flensburg hier, läuft hier alles bei uns in die Nordsee. Ne? Und da musst du das irgendwo zwischenparken, Polder nennt man das denn, oder Speicherbecken. Ne?
Eine letzte Frage habe ich noch für diese heutige Folge. Wenn du über Fische redest oder über Stichlinge, wie schön die sind und so. Also, du musst die ja töten.
Ja.
Aber ich höre bei dir immer wieder, dass du eigentlich Fische und die Natur und dass du das total liebst.
Ne? Ja, absolut.
So, und dass du so Respekt hast auch vor dem Tier. Weil ich mache ja meine Angelprüfung. So. Ich habe das mit dem Problem zu kämpfen, gerade innerlich, kann ich das? Also ich habe auch schon mal Dorsch geangelt, Dorsch abgestochen, auf den Kopf gehauen, bewusstlos und dann getötet und so. Also kann man das lernen? Kann man das irgendwie oder ist das?
Ja, musst du. Also da habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
Ja. Jochen.
Also ich weiß nicht die Bohne. Also wenn ich jetzt einen Aal fange, weißt du, der das Maß hat, ne, da freue ich mich. Also der wird sofort abgestochen, also ohne mit der Wimper zu zucken. Ne? Oder wenn ich einen Zander mitnehmen will, den ich essen will, weil er geschluckt hat oder so alles, habe ich überhaupt kein Problem. Der wird fachmännisch betäubt, wird abgestochen, nicht? Und das ist natürlich, wie gesagt, da denke ich überhaupt nicht nach. Also, guck mal, ich bin ja auch ehrlich, was wir haben ja früher, du kommst in einen Fangrausch. Guck mal, früher bei den Dorschen war es ja relativ einfach, viele Dorsche zu fangen. Oder jetzt war ich zum Heringsangeln. Ja, und wenn die Heringe beißen, dann überlegst du nicht, weißt du, dass du die nachher alle putzen und sauber machen musst, weißt du, du freust dich über jeden Fisch, also das wird ratzfatz und du überschlägst dich, weißt du, wirst immer noch mehr, oder so Makrelen oder Schwarmfische, das ist, das steckt man dir drin, also wie gesagt, guck mal, wenn du da Bedenken hast, dann wirst du auch nie ein Angler, weißt du, so der.
Nee, also ich weiß, dass ich das kann. Also
Du isst ja auch gerne Fisch.
Ja, also ich denke so, ich muss diesen Fisch auf den Grill legen, ich muss ihn in die Pfanne packen, dann habe ich da, glaube ich, kein Problem.
Nein, wie gesagt, was du mal sagst, da streiten sich ja immer die Gelehrten, ob Fische Schmerzen empfinden oder sowas alles. Also die werden natürlich auch gestresst sein. Aber Fakt ist, Jochen, ich habe schon viele Fische gefangen. Du fängst, ich habe mal einen Barsch, also einen Hecht gefangen, der hat mir das Vorfach gebrochen, weißt du, und ist mit meinem Köder abgezittert, ich bin den nächsten Tag hin, hat er sofort wieder gebissen. Ne? Und obwohl er den anderen noch im Maul hatte oder so, weißt du, also das weiß ich nicht. Aber da wollen wir alle, weißt du, auf diesen Weg wollen wir uns gar nicht begegnen, weil das ist, du weißt ja heute, die übertriebene Tierliebe. Ne? Guck mal, die Leute essen alle Fische. Ja. Nachhaltiger, Jochen, als ich meinen Fisch, den ich verwerte. Guck mal, ich war jetzt in Norwegen, hab Fisch mitgenommen. Meine Bekannten, die lecken sich die Finger. Also ich habe neulich der Freundin meiner Frau eine Portion Fisch mitgegeben, weißt du, und die hat die wieder zubereitet, weil sie Besuch hatte. Die war hin und weg, die hatte noch nie so einen Fisch gegessen. Mhm. Also, und wusste ich gar nicht mehr genau, was ich dir gegeben hatte, denn ich habe im Augenblick Pollack, Rotbarsch, Dorsch, was habe ich noch in der Truhe? Also die verschiedenen Norwegen-Fische habe ich in der Truhe, weißt du. Und vielleicht hat sie Heilburg gekriegt, ich weiß es gar nicht mehr. Weißt du, was wir machen normalerweise, wenn wir unseren Fisch in Norwegen einfrieren, immer ein Zeichen drauf. Ne? Bloß was bei einer Sorte, die dominiert, machst du nichts drauf. In der Regel ist das in der Dorsch dann, ne, oder mit dem Filzer. Und ich weiß gar nicht, was. Auf alle Fälle hat er das wunderbar geschmeckt. Und das höre ich immer wieder, Jochen, weil wir den Fisch, der wird sofort nach dem Angeln betäubt, gekehlt und dann gegessen. Ne?
Ich war gestern an der Kühltruhe. Da hat mir dein Fisch in die Augen geguckt. Da freue ich mich drauf. Der ist noch haltbar, ne?
Ja, Logo. Ja. Ne? Aber hau ihn jetzt mal weg.
Ich habe nämlich einen neuen Grill. Und wenn das Wetter jetzt schön ist, hole ich den raus und dann versuche ich den mal zu grillen.
Ja, wunderbar. Nicht? Also wir haben den auch schon mal, was du kannst den ja so mit Alufolie, weißt du, und dann mit Kräutern und irgendwas die Bauchhöhle mit ausfüllen und so. Ein schönes, festes Fleisch schmeckt jeder Fisch. Ne?
Horst, ich finde trotzdem, dass du erkältet bist, dass du gesagt hast, komm rein, dass du mich reingelassen hast, dass wir machen die Folge. Ehrt dich sehr. gute Besserung.
Ja, danke. Wird so werden. Muss Jochen. Ich muss ja wieder Montag schon wieder bei Heinz drehen, was? Und Sonntag muss ich schon wieder Würmer graben. Also das nutzt nichts. Ich kann mich hier nicht.
Wir haben Freitag. Du musst doch gesund werden.
Ja, bis Sonntag wird es wohl gehen.
Ja. Und das heißt, wo seid ihr mit Heinz?
Wir in der Wismarer Bucht.
Ach ja,
so. Wir stellen die Wismarer Bucht vor.
Ne? Okay, dann grüße ihn schön von mir, Jochen. Und bis zum nächsten Mal. Danke.
Alles klar.